Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 12. April 2024 mit der Ukraine.
Neuem von der Mittelschicht.
Verkehr.
Autofahren.
Arbeit.
Ist ja auch Verkehr, ne? Kriminelle.
Shamjaf zu Myanmar.
Eine gute Nachricht.
Eine ernste Nachricht.
Dem Börsenticker.
Noch eine gute Nachricht.
Katrin Rönicke.
Einem Limerick der Woche und Holger Klein. Soll ich anfangen? Du hast keine Nachträge, wenn ich das richtig gesehen habe.
Zumindest wüsste ich davon jetzt gerade nichts.
Dann fange ich mal mit der Ukraine an. Also es gibt Neuigkeiten, die nicht gut sind. Russland rückt immer weiter vor. Verschiedene Städte drohen eingenommen zu werden. Und besonders schlimm ist die Lage aktuell in Kharkiv. Dennis Trubetskoy schreibt auf X, ich zitiere ihn mal: Mir bricht das Herz, wenn ich sehe, wie Kharkiv jetzt täglich, manchmal stündlich durch den russischen Beschuss vernichtet wird. Kharkiv hatte es in diesem Krieg nie leicht, doch die letzten Tage und Wochen dort sind extrem. Es gibt bereits auch eine neue bemerkbare Ausreisewelle aus der Stadt, unter anderem Richtung Dnipro, denn die Mischung aus ständigem Beschuss und massiven Stromausfällen lässt für einige keine andere Wahl übrig. Zitat Ende, das ist noch ein längerer, ich nenne es immer noch Tweet, den verlinke ich natürlich, kann man sowieso Dennis Trubetskoy leider auch, soweit ich das sehe, in der Ausführlichkeit immer noch nur auf Twitter.
Noch die größte technische Reichweite, ne?
Ja, technisch. Aber ob man da so viel Reichweite hat, stelle ich ja sehr in Frage. Also ich zumindest nicht. Also ich habe mit meiner halb so großen...
Du bist auch nicht Dennis Trubetskoy.
Das stimmt. Naja, jedenfalls fürchtet man jetzt in Kharkiv, dass Russland eine neue große Offensive dort starten könnte, um die Stadt tatsächlich einzunehmen. Deswegen werden da auch schon die Schützengräben gebuddelt als Vorbereitung darauf. Und was man die Woche von dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj vor allem hören konnte, ist halt zunehmend Frustration, weil er bettelt und bettelt seit Wochen. Er sagt auch ganz klar, gebt uns mehr Patriot-Abwehrsysteme. Und was er bekommt, das sind halt einfach nur weitere Vertröstungen oder Leute sagen, ja, wir arbeiten dran, wir sind da dahinter und wir kümmern uns.
Läuft.
Und dann habe ich mir die Frage gestellt, hätten wir denn überhaupt noch Patriot-Systeme? Da ist es ganz praktisch, dass das auch gestern Thema im Bundestag war. Da war nämlich Regierungsbefragung und genau diese Frage hat Norbert Röttgen an Annalena Baerbock gerichtet. Und ich habe mal mitgebracht, erstens, was er fragt und zweitens, was sie geantwortet hat.
Sehr geehrte Frau Bundesministerin, Sie haben hier in Ihrem Statement, in den Antworten, aber auch öffentlich gefordert, dass die Ukraine mehr Luftverteidigungssysteme und Luftverteidigungsunterstützung braucht. Wir unterstützen das, wir halten das für richtig. Sie haben auch auf Kharkiv hingewiesen, dass ja in besonderer Weise dem Vernichtungsraketenterror Putins ausgesetzt ist, wie es schon mal in Aleppo der Fall war. Deutschland hat 2 Patriot-Systeme geliefert, haben Sie gesagt, auch Iris-T-Systeme. Sie haben zusammen mit dem ukrainischen Kollegen aufgerufen, in Europa zu prüfen, ob mehr geliefert werden könne. Es müsse mehr geliefert werden. Das begrüßen wir auch. Unsere Frage an Sie ist, welche Resonanz hat Ihr Appell an die europäischen Regierungen in der Bundesregierung bisher gehabt? Ist geprüft worden, was noch geht? Ist etwas getan worden? Und ich möchte spezifizieren, wir haben 2 Patriot-Systeme geliefert. 4 sind nachbestellt worden. Sehen Sie, sprechen Sie sich dafür aus, dass Deutschland angesichts dieser dramatischen Vernichtungsgefahr in Kharkiv 2 weitere Patriot-Systeme der Ukraine zur Verfügung stellt?
Wir können selber nicht mehr liefern, weil wir nichts bei uns haben. Wir haben 2 Systeme anderen ausgeliehen, aber weil das alles Dinge sind, wo nochmal, gerade mit Blick auf Polen, die baltischen Länder, die Gefährdungslage eine nochmal andere ist als hier für uns. Ist das jetzt nichts, was man in 30 Sekunden hier mal so halb öffentlich sagen kann. Wir sprechen mit unseren anderen europäischen Partnern, wo Patriot-Systeme sind, die ja auch bei der NATO eingemeldet sind. Da kann und sollte Deutschland nicht einfach sagen, wir sagen jetzt, die Einmeldung der Luftverteidigung nehmen wir da raus. Die steht zwar gar nicht in unserem Land, sondern in anderen Ländern, sondern das müssen wir ganz vertrauensvoll mit unseren Partnern, gerade in Osteuropa, besprechen. Und das tun wir, da sind wir gerade dran. Und wir tun es aber auch vor allen Dingen weltweit. Es gibt Akteure weltweit, die dieses Thema haben. Die wollen sie zum Teil nicht direkt abgeben, sondern über Dritte abgeben. Und auch das ist was, wo wir intensiv dran sind, dass wir das schnellstens ermöglichen können.
Das klingt nicht so, als ob es jetzt sofort passiert, aber ja.
Man weiß es halt nicht, ne? Weil Problem ist ja auch, du willst ja den Russen nicht sagen, was du alles an Material hast.
Das stimmt.
Von daher ist das eine schwierige Diskussion. Das weiß natürlich auch der Röttchen, dass du diese Frage eigentlich gar nicht stellen kannst, seriöserweise. Aber man kann auch nicht drüber reden. Von daher würde ich auch wirklich gerne mal Mäuschen spielen, was Norbert Röttgen mit Annalena Baerbock beim Kaffee bespricht. So, pass mal auf. Also ich stelle die Frage so, dann kannst du so antworten. Dann haben wir darüber geredet, und die Russen wissen aber nicht genau, was wir hier an Material haben. Wobei die das wahrscheinlich sowieso wissen, weil die überall ihre Spione sitzen haben. Interessant ist, weil du sagtest, Gebietsverluste und so, der ZDF, der zweite deutsche Fernsehen, also ZDF hat gerade ein Interview mit einem, auch ein Beruf, von dem ich nicht wusste, dass es ihn gibt, Militärökonomen. Klar, muss es auch geben. Da ging es auch um Gebietsverluste und der hat gesagt, man müsse sich darauf einstellen, dass die Ukraine im Laufe des Jahres Gebiete verliert.
Ja.
Das sei taktisch gar nicht unklug, sagt er, weil es die Russen dazu zwingt, immer mehr Material vorzuschicken und Infanterie vorzuschicken und sich somit dieses Vorrücken im Gelände sehr teuer erkaufen müssten. Ist nicht doof. Sagt aber auch, würde halt nur eine gewisse Zeit funktionieren. Ne? Irgendwann ist der Spaß auch wieder vorbei. Aber könnte auch sein, dass das gerade eine Taktik ist, die wir da sehen. Man weiß es halt nicht. Redet ja keiner mit einem. Außer wir. Wir reden mit den Leuten. Zum Beispiel über. Nee, redet ja keiner mit einem. Wir auch nicht. Wir reden nur über Leute. Zum Beispiel über die Mittelschicht. Die Bertelsmann-Stiftung hat sich die Sinus-Milieus angeguckt. Sinus, das ist ein Markt- und Sozialforschungsinstitut und die haben so ein Modell entwickelt, das die Gesellschaft entlang von Einstellungen und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit so ein bisschen auffächert in so einem, ja eigentlich in so einem Neunerraster, X-Achse, Y-Achse, dann gibt es dann so Kreuzungen. Da ist auf der X-Achse die Grundorientierung in drei Teilen aufgeteilt, Tradition, Modernisierung, Individualisierung und Neuorientierung. Und die Y-Achse ist die soziale Lage, das ist dann Oberschicht, Mittelschicht, Unterschicht. Und da kommen dann so Gesellschaftsgruppen raus wie das prekäre Milieu, das neoökologische Milieu, das nationalistisch-bürgerliche Milieu. Ne? Und das, was man so Mitte nennt, das teilt sich auf in nostalgisch-bürgerlich und adaptiv-pragmatische Milieus. Und das ist übrigens auch eine andere Mitte als die, die so Leute wie Lindner oder Merz meinen, wenn sie Steuersenkungen wollen. Die meinen was ganz anderes. Die meinen die obere Mittelschicht bis Oberschicht. Und da wäre das dann das konservativ gehobene, das postmaterielle Milieu und das Milieu der Performer.
Ja.
Schwierige Bezeichnung. Man muss immer gucken, das ist keine direkte Wertung, diese Begriffe, die Sie da gefunden haben.
Soziologische Begriffe.
Genau, weil also wenn ich mich so angucke, dann gehöre ich in Teilen auch zum Milieu der Performer. Und um Performer zu sein, bin ich echt zu faul. Also wenn man das jetzt so wertend mal einordnen wollte. So, wir beide, wir würden wahrscheinlich tatsächlich zum Milieu der Performer gehören. Ein bisschen expeditives, neoökologisches Milieu, bisschen konsumhedonistisch und ein bisschen adaptiv-pragmatisch. Also man kann das so hin und her schieben. Es gibt auch immer so ein paar Schnittmengen und so weiter. Mhm. Wir hängen in einigen davon, also du und ich.
Das sind Idealtypen nach Max
Genau.
Weber.
Und es sind immer so ungefähr 10% der Gesellschaft. Ich packe mal in die Shownotes eine einfache Grafik, damit das jeder nachvollziehen kann. Also ich finde das ganz interessant, die Sinusmilieus. Mit den Sinusmilieus arbeiten übrigens auch die Massenmedien. Die sagen auch, wir bespielen die 14- bis 29-jährigen pluralistisch-hedonistischen, weiß ich nicht was, Traditionalisten oder was auch immer. Egal. So, diese Milieus kann man befragen. Und das hat die Bertelsmann-Stiftung getan. Und kommt zum Schluss, dass zentraler Wunsch, ich zitiere die Bertelsmann-Stiftung, zentraler Wunsch der Milieus der Mitte ist weniger eine Konzentration auf große polarisierende Debatten, sondern auf Programme für einen gelingenden Alltag, wie zum Beispiel Infrastrukturen, Bildung, Bürokratieentlastung, Digitalisierung. Hierdurch sehen sie sich in ihren Sorgen abgeholt und in ihrer Selbstwirksamkeit gestärkt. Ne? Klartext. kann man auch sagen, ich könnte jetzt noch weiter zitieren, aber dann kostet nur Zeit und bringt nicht viel. Klartext, im Klartext sagen sie eigentlich, die Ampel verliert in den unteren und prekären Schichten und die CDU ist nicht ansatzweise in der Lage, diesen Verlust für sich zu verbuchen. Stattdessen wandert nämlich der Teil der Wählerschaft entweder ab in die Nichtwählerschaft oder zu den Nazis. So. Und gibt in der Taz ein sehr schönes Interview zur Erläuterung mit einem der Autoren der Studie, so für alle, die keine Lust haben, die Studie selbst anzugucken, weil die ist sehr dicht, habe ich festgestellt, als ich versucht habe, die runterzubringen, so hohe Informationsdichte. Er formuliert das im Interview so: Die bisherigen Konfliktstrategien innerhalb der Ampel, aber auch zwischen Ampel und Opposition. Also die bisherigen Konfliktstrategien verstärken den Eindruck einer alltagsfernen Selbstbezogenheit der Parteien. Das zahlt sich vor allem für die populistischen und Rechtsaußenparteien aus.
Tja. Ja. Ja, und es gab doch auch diese Woche eine Studie, die haben wir in Hopeful News, da geht es darum, irgendjemand hat ausgewertet die Ergebnisse bei Europawahlen und den Zusammenhang mit Regionalförderung, also europäischer Regionalförderung, und haben festgestellt, ja, wenn die Regionen stark gefördert werden, also da gibt es wirklich einen Zusammenhang von 100 Euro pro Kopf führt zu 0,5% weniger Stimmen für die populistischen Parteien in den jeweiligen Regionen. Ein ganz starker Zusammenhang, untersucht über viele, viele Jahre hinweg, und auch das spricht ja dafür. Also wenn die Infrastruktur stimmt, dann gibt es weniger Grund, die Populisten zu wählen.
Absolut spricht das dazu, weil eins der Worte, das die Bertelsmann-Studie sehr häufig benutzt, ist der Begriff Zuversicht. Ja. Die sagen nämlich, der Mitte kommt die Zuversicht abhanden. Und wenn du natürlich jetzt pro Jahr, pro Monat oder wie auch immer 100 Euro zusätzlich in mein Milieu oder in meine Region investierst und damit natürlich, weiß der Geier, schöne Straßen gebaut werden, die Busse fahren öfter oder die Bahnen und so weiter. In dem Moment werde ich natürlich auch zuversichtlicher und denke, ach guck, die kriegen ja doch was gebacken, die da oben. Ja. Klar, das ist wieder so typisch, die Wissenschaft hat eine Binsenweisheit bestätigt.
Ja, aber manchmal, ne, es ist dann halt gut, weil jemand sich das wirklich über Jahrzehnte oder so anschaut und dann sagt so, jetzt wissen wir es ganz sicher.
Binsenweisheit bestätigen ist total wichtig, weil...
Ja, weil sonst sagt jeder so, ja... Das ist ein Gefühl, ne?
Ja,
weiß anekdotische jeder. Evidenz,
ja,
oder?
Genau, ja.
Ja, aber sehr gut passt dazu mein nächstes Thema, falls du fertig warst.
Mhm.
Es geht um Verkehrsminister Volker Wissing. Und ich finde, dass er diese Woche eigentlich ein Paradebeispiel dafür geliefert hat, wie man die Zuversicht zerstört oder wie man auch, ich sag mal, den Glauben an die Politik in den noch klar denkenden Menschen zerstören kann. Ich glaube, Volker Wissing hat vor allem die nicht mehr ganz so klar denkenden ins Visier gefasst diese Woche, um die noch auf seine Seite zu ziehen. Aber ich fange mal ganz vorne an. Also, es ist ja seit Jahren so, dass die Bundesministerien für Bauen, das ist jetzt Clara Geiwitz, und eben für Verkehr, das ist jetzt Volker Wissing, dass die aber schon seit langem, also auch bevor die Ampel die Regierungsverantwortung hatte, dass die Politikfelder oder auch die Sektoren, wie es immer so schön heißt, in den Klimazielen am stärksten hinterherhinken. Also die Klimaziele, die im Klimaschutzgesetz formuliert sind. Andersrum gesagt, die beiden Sektoren haben noch am meisten zu tun. Und auch am dringendsten, weil, das haben wir auch gerade gehört, ich weiß gar nicht, ob wir es hier in der Sendung hatten, das CO2-Budget der Bundesrepublik Deutschland ist aufgebraucht. Also wenn wir versuchen würden, uns noch mit dem 1,5 Grad und so weiter, ne? Also die Vereinbarung von Paris, das ist aufgebraucht.
Moment, aufgebraucht für dieses Jahr oder aufgebraucht für immer?
Für immer.
Aufgebraucht, okay.
Und Volker Wissing will aber trotzdem einfach nicht handeln. Also der hat einfach keinen Bock und deswegen hat er dafür gesorgt, dass alle anderen Sektoren, Landwirtschaft, Energie und so weiter, dass er nichts tun muss und die dann eben mehr für den Klimaschutz tun müssen, um seine Versäumnisse im Verkehrssektor irgendwie auszugleichen.
Mischkalkulation. Ist ja prinzipiell nicht dumm, eine Mischkalkulation zu machen.
Aber wenn du die nur machst, damit du nichts tun musst, ist es halt ein bisschen schäbig.
Ja, sagen wir mal so, aber sie sollte auch funktionieren.
Ja, das ist halt auch noch außerdem. Naja, jedenfalls muss dafür halt das Klimaschutzgesetz geändert werden. Und das hat der Verkehrsminister offenbar gegenüber allen anderen Ministerien und entsprechend den Sektoren durchsetzen können. Er hat sie also in Geiselhaft dafür genommen, seine Versäumnisse in seinem Feld auszugleichen. Das Klimaschutzgesetz soll angepasst werden, damit Ich sage es jetzt mal, wie es ist, damit er weiter untätig bleiben kann, damit eine Koalitionsfriede ist und er nichts machen muss. Wie auch immer er das geschafft hat, die da so zu erpressen. Und jetzt stampft er diese Woche kräftig mit dem Fuß auf, weil es geht ihm nicht schnell genug. Das Klimaschutzgesetz wird ihm nicht schnell genug geändert. Die können sich da nicht einigen in der Koalition. Ist ja auch verständlich. Also wäre ich zum Beispiel die Grünen, würde ich ehrlich gesagt auch sagen, ey Leute, warum? Oder also warum sollen wir hier mehr machen und ihr macht gar nichts so, ne? Und dann hat er jetzt immer kräftig mit dem Fuß aufgestampft, was in der Politik und zumindest wenn man, ich sag mal, eine etwas schäbigere Art der Politik macht, bedeutet, man geht zur Bild-Zeitung und erzählt was von Fahrverboten für Autos. So.
Ja.
Also schön Panik machen, schön ablenken und vor allem auch schön die Tatsachen so verdrehen, dass er nicht mehr derjenige ist, der mit Nichtstun auffällt, sondern jetzt sind die anderen schuld. Die machen nicht schnell genug mit dem Klimaschutzgesetz das, was er will. Und ich habe gedacht, das ist also politisch einfach ein dermaßen mieser Stil, dass also selbst ich wirklich mit offenem Mund davor stand diese Woche. Da, also ich habe dann gedacht, man hätte es nicht für möglich gehalten, aber nach Verkehrsminister Andi Scheuer hat es wirklich noch mal einer geschafft, eine noch miesere Figur, politische Figur zumindest zu haben in diesem Amt.
Das ist ja, also Die Idee zu sagen, ja, wenn bis zum Sommer, also bis Juli, glaube ich, hat er gesagt, wenn bis Juli das Gesetz nicht verabschiedet ist, dann laufen wir Gefahr, viel einsparen zu müssen. Und das geht halt nur, indem wir Wochenendfahrverbote machen. Also du hast am Anfang gesagt, dass du dass das Zeug hätte, den Glauben an die Politik zu finden. Da hat es eigentlich nicht, weil das ist das singuläre Ding, das dazu geführt hat, dass ich den Glauben an Volker Wissings Zurechnungsfähigkeit verloren habe. Weil, ehrlich, du kennst mich ja lang genug. Du weißt, wie schäbig ich denken kann, wenn ich das will.
Mhm.
Ja? Sowas.
Manchmal ein bisschen also unangenehm.
Genau, ich weiß. Sowas. Darum mache ich das auch nicht öffentlich. Also zumindest versuche ich es. Sowas, das, was der da macht, also zu sagen, wenn das Gesetz nicht rechtzeitig verabschiedet wird, dann sind wir over budget und dann müssen wir was tun und dann tun wir Fahrverbote. Sowas könnte ich angesichts der vorliegenden Daten, sowas könnte ich noch nicht mal denken. Und der spricht das aus. Ja, wenn du Stimmung machen willst, die Lösung ist, die liegt ja auf der Hand. Ja, dann machen wir jetzt halt Tempo 100 auf der Autobahn. Alle kommen trotzdem noch voran. Klar brauchst du für 600 Kilometer 6 Stunden und nicht mehr nur 5 Stunden, aber du kommst immer noch voran. Einsparung, brauchen wir nicht drüber reden. Reden wir ja seit Jahren drüber in dieser Sendung. Sowas überhaupt nur denken zu können, so viel Niedertracht, oder, ich würde sagen, politisches Kalkül ist ja das Wort für Niedertracht, wenn man es diplomatisch und politisch ausdrückt. Das so viel politisches Kalkül kann ich mir noch nicht mal in meinen dunkelsten Zeiten vorstellen. Ich habe die Befürchtung, dass der Mann das glaubt.
Nee, das glaube ich nicht. Also ich weiß nicht, warum er so krass gegen ein Tempolimit ist. Er behauptet ja, und das ist auch gelogen, die Mehrheit der Bevölkerung sei dagegen. Der lügt ja auch einfach.
Ja.
Genau, es ist einfach Donald Trump, also es ist das, was Harry Frankfurt als Bullshit beschrieben hat. Der kümmert sich nicht mehr um die Wahrheit. Ist total egal. Hauptsache, es passt irgendwie in so eine Erzählung. Und anders, ich glaube nicht, dass der das glaubt. Das kann ich mir wiederum nicht vorstellen.
Ich bin übrigens immer, ich habe damit, weiß nicht wann, neulich angefangen, immer wenn jemand sagt, die Mehrheit ist für oder gegen irgendwas.
Das ist kein Grund, ich weiß.
Fühle ich mich gezwungen daran zu erinnern, dass die Mehrheit keine hinreichende Begründung für Politik
im Sinne aller ist. Darum geht es ja nicht, ne? Sondern es geht ja darum, dass es nicht mehr stimmt.
Nee, stimmt, darum geht es nicht. Genau, genau.
Gelogen.
Ja.
Und vor allen Dingen ist halt auch wirklich einfach das mit den Autofahrverboten. Also es ist so... Ja, man steht fassungslos davor.
Er könnte es ja auch anders begründen. Er könnte ja genau meine Begründung nehmen. Er könnte ja sagen, ja, es mag sein, dass die Mehrheit dafür ist, aber wenn wir hier jetzt immer machen, was die Mehrheit will, dann befinden wir uns nicht mehr in der Demokratie, sondern befinden wir uns in der Tyrannei der Mehrheit. Wollen Sie das? Ja, heiligt der Zweck immer die Mittel? Das wäre eine liberale Antwort im Übrigen.
Das stimmt, aber dann hätte er eigentlich immer noch die Verantwortung dafür, dann eben andere Lösungen für seinen Sektor zu finden.
Sicher. Wo du beim Autofahren bist, das ist ein paar Wochen schon her, dass ich das gelesen hatte. Ich lasse das trotzdem mal als Argumentationshilfe hier. In Lyon in Frankreich gibt es seit 2 Jahren auf 80% der Straßen ein Tempolimit von 30. Und die Zeit hat zitiert den Bürgermeister von Lyon und der sagte, wir haben die Zahl der Unfälle um 35% reduziert. Und noch erfreulicher ist, dass wir einen Rückgang schwerer Unfälle um 39% verzeichnen. Also die Zahl der Toten und Schwerverletzten, die ins Krankenhaus müssen. Da wundert mich dann, ich sehe das immer hier bei mir auf dem Tempelhofer Damm, da stehen Schilder 30 wegen Luftreinhaltung. Mhm. Auf der Autobahn stehen manchmal Schilder 100 wegen Lärmbelästigung. Ich wundere mich immer, dass wir nicht einfach da Schilder hin, klar, wir wollen nicht, ist ein anderes Thema, aber dass wir da nicht Schilder hinstellen und sagen, 30 wegen Verkehrssicherheit.
Ja.
Ne? Dafür sind diese Tempo-30-Zonen ja eigentlich auch gedacht. Und dazu passend habe ich neulich, also ein paar Wochen her, eine interessante Arbeitshypothese gelesen auf Blue Sky. Es gab vor einem Monat einen Unfall hier in Berlin auf der Leipziger Straße, wo ein Autofahrer über den Radweg am Stau vorbei wollte, ein Kind umgenietet und getötet hat. Und im Nachgang dazu hat ein Sebastian Mattis, kenne ich nicht, die Bio ist unklar, also geht nicht raus hervor, wer er ist, was seine Expertise ist, einen langen Thread geschrieben, in dem er begründet, warum wir möglicherweise kein Tempo 30 haben. Und das finde ich zumindest als Arbeitshypothese sehr, sehr interessant. Ich zitiere mal in Auszügen. Die tödlich verunglückten Radfahrer und Fußgänger sind nicht ein in Kauf genommenes Nebenresultat der Verkehrspolitik, sondern intendiertes Ziel. Sein Ausgangspunkt ist früher, also bevor es das Auto gab, gab es Straßen. Auf den Straßen haben sich alle Menschen mit allen Fortbewegungsmitteln bewegt, kreuz und quer gelaufen, Ochsenkarren gezogen, die Kinder haben da gespielt, whatever. Dann kam das Auto. Das Auto war erstmal nur für die Oberschicht. Ja? Also reiche Menschen sind mit dem Auto durch die Gegend gefahren. Es wurde sich da auch beschwert, dass das so laut ist und stinkt und ständig irgendwelche Unfälle passieren. Was er schreibt ist, es gab konservative Bürger, die sich bei allen übrigen Einschränkungen der Freiheit es sich niemals hätten verbieten lassen, von der Freiheit auf der Straße zu spazieren Gebrauch zu machen.
Hm.
Ne? So, das Ideal des fließenden Straßenverkehrs. Es liegt auch den heutigen Gesetzen zugrunde, also darum geht es, es muss fließen, ja, steht in einem zwingenden Konflikt mit den Interessen der unmotorisierten Verkehrsteilnehmer. Fließenden Verkehr gibt es nur dort, wo die ohne Motor von der Straße weichen. Ja. Weiter geht's und jetzt kommt's. Mit einer Verordnung gegen jahrhundertealte Gewohnheiten und Privilegien anzugehen, funktioniert noch nicht einmal in einer Diktatur wie dem Dritten Reich. Lediglich Angst vermag solche Gewohnheiten und Muster aufzubrechen. Und genau dafür waren die enormen Geschwindigkeiten des Straßenverkehrs gut. Sie sorgten dafür, dass die Straßen zu einem für Fußgänger und Radfahrer tödlichen Raum wurden. Wenn ich lebensmüde war, wich freiwillig. Das Zulassen der für andere tödlichen Höchstgeschwindigkeit schaffte erst die Ordnung und den Raum, der so etwas wie fließenden Straßenverkehr ermöglicht. Wenige tödliche Unfälle etablieren eine universell gültige kulturelle Norm und verhindern somit viele kleine Störungen und Unfälle. Die Verantwortung über Tod und Leben haben wir nicht etwa erwachsenen Menschen übertragen, die zufällig gleichzeitig auch noch die Verursacher der tödlichen Gefahr sind, sondern übertragen an kleine Kinder, die noch nicht einmal über die Haube eines parkenden Autos schauen können. Deswegen ist es wichtig, wie auch im Falle des schrecklichen Unfalls auf der Leipziger Straße, deswegen ist es wichtig zu betonen, dass eine nicht unerhebliche Mitschuld die getötete Mutter trägt. Denn die Norm besagt, die Straße ist der Tod, hier muss man mit allem rechnen. Ich könnte jetzt endlos weiter, der Thread ist 34 Beiträge lang, das waren jetzt bloß ein paar Auszüge, aber ich glaube, es wird klar, was er meint.
Mhm.
An manchen Stellen springt er ein bisschen kurz. Aber an den Stellen und an vielen anderen passiert was, weshalb ich Blue Sky auch so mag und weshalb Twitter für mich nicht mehr benutzbar ist.
Mhm.
Auf Blue Sky sind nur sehr, sehr wenige Clever unterwegs, sodass in den Replies überwiegend hilfreiche Anmerkungen und Fragen zu finden sind. Und solche Replies halt kommen, die auch das Thema weitertreiben. Da wird dann zum Beispiel angemerkt, dass es in den USA den Begriff des Jaywalking gibt. Das ist, wenn du einfach so die Straße überquerst.
Ja.
Das ist in den USA, scheint das noch wesentlich verbotener zu sein als hier bei uns. Und das ist ungefähr zur gleichen Zeit aufgekommen, wie es bei uns erlaubt wurde, auf der Straße mit dem Auto mehr oder minder die Sau rauszulassen. Also wir reden so Jahrzehnte. Ne?
Ja, ja, klar.
Und was mir da wichtig ist, ich habe es Arbeitshypothese genannt. Ich glaube, es ist keine Verschwörungstheorie. Er sagt es auch. Ich glaube nicht, dass jemand da sitzt und sagt, ha, so machen wir es. Ja. Sondern da ist eine kulturelle Norm emergiert, gegen die nicht rechtzeitig angegangen worden ist.
Ja.
Und dagegen jetzt anzukommen, ist sehr, sehr anstrengend, insbesondere in so einem Land wie Deutschland. Da kannst du dann jetzt ja auch noch über Psychologie des Autofahrens reden, weil Autofahren ist ja tendenziell auch immer Gewalt, ein gewaltvoller Akt, also so Macht über die Maschine. Das Fließen hat man ja auch verinnerlicht als Autofahrer. Man schreit ja rum, wenn man im Stau steht.
Man hupt Leute, nur weil sie 30 genau, in der 30er-Zone fahren.
Zum Beispiel, ja. könnte man auch mal besprechen, aber das würde dann wahrscheinlich auch zu... Ich empfehle wirklich, den ganzen Thread zu lesen, inklusive aller Anmerkungen, auch die Links auf andere Quellen, die da gesetzt sind, Videos, gibt irgendeine Studie, hat er verlinkt, dieses Jaywalking wird nochmal erklärt und so. Sehr, 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 sehr spannend. Und ich finde, also seit ich das gelesen habe, lässt mich dieser Gedanke nicht los, dass das eigentlich ein impliziter ordnungspolitischer Eingriff ist zur Räumung der Straße.
Mm. Ja gut, wie gesagt, wenn man dieses verschwörungstheoretische Element davon mal abzieht und sagt so, hey, das hat sich kein Evil Mind ausgedacht, sondern...
Du musst auch, das ist ja auch immer, du musst es ja immer historisch so ein bisschen kontextualisieren. Wann ist das Auto groß geworden? Das war so in den 10er bis 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Da kam das Auto auf. Damals gab es einen ungeheuren Fortschrittsglauben. Ja, wenn du dir die faschistischen Parteien Europas anguckst, das waren technokratische Parteien, Geschwindigkeit, Kraft, Maschine, Dampf. So, das hat in diese Zeit gepasst. Ja, darum hat vielleicht auch es nicht so viel Opposition gegeben, weil alle haben, ja, richtig, schneller vorwärts, auf die Autobahn. Hast du dieses Video gesehen? Ein Video, das in der Zukunft spielt, wo eine Oma ihrer Enkelin, die beide in Afrika, glaube ich, sitzen oder irgendwo in einem südlichen Land vor einer, es ist halt so KI generiert, aber so ein bisschen was von einer Doku, erzählt, wie es früher in Deutschland war, bevor Deutschland zu einem Krisengebiet geworden ist, in dem man nicht mehr seine Meinung sagen darf. Und das ist richtig geil. Und da kommt auch der Satz drin, ja, und dann haben sie halt die Leute ohne deutschen Pass deportiert, aber das fanden so viele Einheimische so scheiße, dass sie auch abgehauen sind. Ja, jetzt funktioniert das ganze Land nicht mehr. Und aus irgendeinem Grund haben zum Schluss nur noch die Autobahnen funktioniert. Auch super. Verlinke ich auch noch.
Ja, Autobahn und Arbeit, das sind deutsche Errungenschaften oder wichtige Dinge für Deutsche. Und Arbeit ist ja eher so ein bisschen dein Thema, aber wenn die Überschrift lautet...
Das ist nicht mein Thema, das ist meine Nemesis.
Das stimmt. Dann wird es dich freuen zu hören, zu viel Arbeit macht dumm. So lautet
ich hab's doch immer gesagt.
Überschrift. Ich war natürlich sofort am Haken. Was ist los? Also, australische WissenschaftlerInnen haben herausgefunden, dass die Arbeitszeit und die kognitiven Fähigkeiten von den Menschen, die arbeiten, miteinander irgendwie zusammenhängen. Und das haben sie herausgefunden, indem sie halt verschiedene Tests entworfen haben, die Menschen machen mussten. Und dann hat man eben rausgekriegt, so über die Ergebnisse, wie gut sind die Leute kognitiv eigentlich so unterwegs? Und das hat man dann abgeglichen mit den Arbeitszeiten der Leute. Jetzt muss man sagen, das ist ein Working Paper, das wurde schon 2016 veröffentlicht, das macht aber gerade wieder fleißig die Runde, weil ja sehr lebhaft über die Vier-Tage-Woche debattiert wird. Und deswegen hat jetzt auch ein Online-Portal, WinFuture heißt das, die haben das eben wieder rausgezogen und groß getitelt, Arbeit macht dumm. Jedenfalls hat man in Melbourne rausgefunden, dass die ideale Arbeitszeit für Männer mittleren Alters, also so Leute wie du, zwischen 25 und 30 Stunden liegt, während die beste Arbeitszeit für Frauen mittleren Alters zwischen 22 und 27 Stunden liegen würde. Das hat dann eine positive Auswirkung auf die kognitiven Fähigkeiten der Menschen und umgekehrt, wer mehr arbeitet, der bekommt zunehmend kognitive Probleme.
Ja.
Und interessant fand ich auch, wenn man gar nicht arbeitet, ist es jetzt auch nicht so gut für die kognitiven Fähigkeiten, sagt die Studie. Aber Personen, die 60 Stunden pro Woche arbeiten oder auch mehr, hätten sogar noch schlechtere Ergebnisse in diesen Tests als Leute, die gar nicht arbeiten. So.
Oh, wenn das Management erfährt.
Ja, das finde ich nämlich ganz gut, weil es gibt ja so diese komische Arbeitskultur von Overnighters und ich weiß nicht was.
Gibt es das noch? Ist das nicht eher so ein Konzept aus den 80ern?
Nee, das war auf jeden Fall in den Nullern auch nochmal sehr, sehr groß. Gott, ey, ja.
Furchtbar.
So Silicon Valley.
Ich schlafe jede Nacht nur 4 Stunden.
Ja.
Ich lese jeden Tag 6 Bücher. Diese ganzen komischen Bros. Oh.
So, das ist jetzt natürlich alles genau sowas, was ich gerne hören möchte. Deswegen habe ich gedacht, ich kann da einmal durchatmen. Weil wenn dann in solchen Debatten die Leute immer irgendwie Studien rauskramen, die, also so eine Studie, die genau ihr Weltbild bestätigt. Und die Studie ist aber auch
von Future kommt.
Genau, und die ist auch schon 8 Jahre alt und so, ne? Das hat mich dann so ein bisschen stutzig gemacht und dann dachte ich, ich forsche mal ein bisschen hinterher und gucke, ob es noch mehr Wissenschaft zu dem Thema gibt. Also Arbeitszeit und kognitive Fähigkeiten. Aha. Stellt sich raus, es gibt noch ein paar. Die meisten sind aus Korea und aus Japan war, glaube ich, eine. Und ich zitiere mal ein paar Ergebnisse. Also, wir haben hier einmal: Unregelmäßige Arbeitszeiten haben einen negativen Einfluss auf die kognitiven Fähigkeiten von mittelalten Arbeitenden. Sprich, unregelmäßig ist blöd, das heißt, wichtig, regelmäßige Arbeitszeiten.
Schichtarbeit macht doof, das wissen wir aber auch schon länger.
Ja, aber auch so Kleinigkeiten, wie ich merke das auch an mir, wenn ich nicht in meiner Routine bin, also jeden Morgen ungefähr zur gleichen Zeit anfangen, jeden Tag zur ungefähr gleichen Zeit eine Pause und dann weitermachen, dann fühle ich mich schon so ein bisschen orientierungslos manchmal so. Also ich brauche die Routine. Das war jetzt aus Korea 2022 und ist auch nochmal Korea, eine Auswertung von 2021, die basiert wiederum auf Daten einer Längsschnittstudie. Da geht es ums Altern generell und da wurde beobachtet von 2006 bis 2018, wie die kognitiven Funktionen in verschiedenen Gruppen zurückgegangen sind oder auch nicht zurückgegangen sind. Und zwar haben sie festgestellt, wer zwischen 38 und 44 Stunden die Woche arbeitet, der hat schon einen Rückgang von kognitiven Funktionen. Interessanterweise konnten sie auch feststellen, weil es eine Gruppe, die sonst zu Demenz forscht, muss man noch dazu sagen wahrscheinlich, dass tatsächlich dann auch das Demenzrisiko bei diesen Leuten, also die zwischen 38 und 44 Stunden die Woche arbeiten, dass das höher ist, deutlich höher ist sogar. Interessanterweise fanden sie keine Hinweise auf ein höheres Demenzrisiko, logischerweise bei Leuten, die unter 37 Stunden arbeiten, aber auch nicht bei Leuten, die mehr als 45 Stunden arbeiten. Aha. Also mehr als 45 Stunden ist auch wieder okay. Ja,
aber ich dachte, das macht doof.
Ja, das macht doof. Das ist nochmal was anderes. Ja, die kognitiven Fähigkeiten sind dabei eher schlechter. Genau. Und die haben auch, was Demenzrisiko jetzt angeht, keine Hinweise darauf gefunden, dass irgendwie Nachtschicht oder besonders lange und unregelmäßige Arbeitszeiten dann besonders Risiko wären. Wobei es bestimmte Untergruppen gibt, nämlich bei Dauernachtarbeitern, also Leute, die immer nachts arbeiten.
Ja.
Man kann also festhalten, es gibt einen Zusammenhang zwischen Arbeitsstunden und auch der Regelmäßigkeit der Arbeitszeiten und den kognitiven Fähigkeiten, was ich jetzt nicht rauskriegen konnte, weil ich manchmal auch ganz gerne frage, okay, ist es wirklich ein Kausalzusammenhang oder es könnte es auch sein, dass Leute, die wenig arbeiten, einfach schlauer sind? Weißt du? Also was bedingt was?
Ich habe hier gerade eine Liste aufgeschrieben, da kommt sowas, also machen wir weiter.
Aber ich würde mal sagen, es schadet nicht, wenn man das jetzt mal alles zusammennimmt, die Arbeitszeit so um die 30 Stunden oder vielleicht sogar weniger zu halten, wenn man sich denn das mit dem bisschen Lohn, was es dann gibt, irgendwie leisten kann. Und damit stehen doch die Forderungen der Gewerkschaften, die wir jetzt gerade immer überall hören, ne? Also Arbeitszeitbegrenzung bei gleichem Lohn, nochmal in einem ganz anderen Licht da, fand ich. Und in einem weniger radikalen, sondern, man muss sagen, wissenschaftlich fundierten, vernünftigen Licht.
Ich habe mir jetzt gerade mitgeschrieben, also ich hoffe, dass kein Logiker zuhört, aber ich habe mir jetzt gerade mitgeschrieben, also Arbeit macht doof, viel Arbeit hilft gegen Demenz, wenig Arbeit aber auch.
Ja.
Daraus folgt, Arbeit ist für Doofe.
Weiß nicht. Ja, also, ja. Also, diese eine Studie hat ja gesagt, wenn man gar nicht arbeitet, ist auch nicht so gut.
Ich sag, wenn man gar nicht arbeitet.
Ja,
ist aber nicht. Aber ein bisschen gut. Arbeiten kann man bisschen, ja. Also, für genau. Sich ein bisschen.
Ich fand's krass, zupfen. Irgendwie 22 bis 27 finde ich schon krass wenig.
Ja, zwar, was heißt krass wenig? Ich meine, wir wären rein theoretisch in der Lage, unsere gesamte Industrie, alles, was wir haben, so sehr zu automatisieren, dass es wahrscheinlich überhaupt kein Problem wäre, nur 20 Stunden in der Woche zu arbeiten. Und diese 20 Stunden in der Woche wären dann im Wesentlichen Dienstleistungen und Handwerker.
Ja, voll. Und vor allem, also und wenn du dann noch die nicht genutzten Ressourcen von Frauen, die zu Hause bleiben, weil wir immer noch dieses alte Modell fahren, mit einbeziehst und dann sagst du, ja, nee, es muss ja nicht sein, dass irgendwie der Familienverdiener 40 Stunden die Woche arbeitet, damit er die Familie ernähren kann, sondern wir teilen es jetzt auf 2x20.
Das würde sich en passant lösen, denke ich, weil du in dem Moment, also wenn du sagen würdest, so pass mal auf, wir machen das jetzt, wir machen das jetzt, ist natürlich ein Prozess, aber wenn du sagst, wir rationalisieren, automatisieren jetzt und zwar so sehr, wie wir nur können, aber die Rationalisierungs- und Automatisierungsgewinne, die verteilen wir um.
Ja.
In dem Moment würde sich dieses Problem automatisch lösen, weil dann wäre in den Haushalten so viel Geld wiederum vorhanden, dass die Care-Arbeit ja gleichermaßen mitbezahlt würde. Also es wären ganz andere Erlösmodelle für die Haushalte und die was man da sehen würde. Also da bräuchte man noch nicht mal man bräuchte nicht mal eine politische Forderung daraus machen, sondern man könnte das über die Ökonomie gleichsam mitlösen. Könnte ich mir sehr gut vorstellen.
So, und hier.
Aber automatisieren, ey. In Deutschland. Ja. Entschuldigung. Ich muss gerade dran denken, wie ich diese Woche versucht habe. Ich habe mich diese Woche durch das Sozialversicherungssystem mit besonderer Berücksichtigung auf den Pflegebereich gearbeitet. Mhm. Und also ich würde mal sagen, dass so mindestens 50% aller Friktionen, die es da gibt, und zwar so logistische Friktionen, guten Tag, haben Sie gerade Zeit? Oder guten Tag, wir bräuchten einen Termin für. Guten Tag, ich suche dies. Das ließe sich lösen, und zwar ratzfatz lösen, wenn du es einmal durchdigitalisieren würdest.
Naja, klar.
Und davon sind wir so weit entfernt, dass ich mit dem Krankenhaus telefoniert habe und das Krankenhaus gesagt hat, oh nee, E-Mail geht nicht, können Sie uns einen Fax schicken?
Oh Gott.
Mit einem, das Krankenhaus, Achtung, der Bonus, das Krankenhaus ist niegelnagelneu.
Oh Gott.
Das ist letztes Jahr im Herbst ist das eröffnet worden.
Nein. Ja. Wie kann das denn sein? Aber das ist
dass das im Herbst eröffnet worden ist, das ist in der Flutkatastrophe.
Nein, das
21
weiß ich, aber dass die dann nur Fax haben, das versteht man doch nicht.
Ja, die haben aber schon das E-Mail, aber man weiß halt nicht so, ja, weiß ich jetzt auch nicht, ich kann Ihnen eine Faxnummer sagen.
Das ist das, was Alena Büchs gesagt hat. Die war ja auch bei Hopeful News zu Gast neulich. Und die meinte, sie glaubt sehr an die, dass uns KI und Roboter auch super entlasten können. Oder halt überhaupt Digitalisierung generell erstmal. Aber auch gerade KI in diesem ganzen Bürokratiescheiß in der Pflege. Weil in der Pflege, und es ist ja in anderen Berufen auch, ist es oft 50% oder sowas der Arbeitszeit, dass man irgendwelche Sachen ausfüllt und bearbeitet. Ja, also ja, Bürokratiescheiß halt. Aber ich wollte noch, nachdem ich jetzt hier die Arbeit macht dumm Geschichte erzählt, wollte ich noch ein bisschen mehr Partywissen mitgeben. Das ist heute nämlich mein Ding. Und zwar aus Großbritannien. Das britische Horse and Hound Magazin hat nämlich verkündet, dass die British Show Pony Society ein Turnier veranstalten wird, und zwar ein Turnier mit Steckenpferden.
Super!
Und bei diesem Turnier würde es für die Teilnehmenden Preise im Wert von insgesamt 300 Pfund geben, hieß es. Und dann sind die Leute, die sich das durchgelesen haben, skeptisch geworden, weil sie haben genau hingeschaut und gesehen, das ist ein Artikel, der ist bei Horse and Hound am 1. April erschienen.
Ach, schade.
Ja, aber jetzt schrieb der Guardian diese Woche, weil es extra nochmal klargestellt werden musste, das war kein April-Scherz. Sondern tatsächlich gibt es Steckenpferd-Turniere bei der British Show Pony Society. Mehrere. Und ich kann aber jeden verstehen, der gedacht hat, das muss ein April-Scherz sein, weil als ich den Text gelesen habe, den Originaltext bei Horse and Hound, und in meiner Stimme ist das dann auch noch mit dieser Loriot-Englisch-Verhohne-People-Art passiert, ja, also in meinem Kopf. Ja, genau. Also auf Englisch ist es noch lustiger. Ich habe aber einen kleinen Ausschnitt, den ich mal eben durch eine Übersetzung geworfen habe, mitgebracht. Und zwar geht es da um die Frage, welche sportlichen Regeln denn bei einem solchen Steckenpferd-Turnier gelten. Ich lese vor. Die Regeln besagen, dass jeder Teilnehmer auf einem Steckenpferd sitzen muss, um antreten zu können, und dass alle Reiter Schuhe tragen müssen. Das sind die Regeln. Es gibt keine bestimmte Kleiderordnung und das Steckenpferd kann geflochten oder ungeflochten sein. Also die Haare des Steckenpferdes. Mhm. Ja, so sind die Regeln.
Ich hätte ja erwartet, dass das ein April-Scherz war. Mhm. Und weil die Briten halt die Briten sind, machen sie es jetzt trotzdem.
Nee, es war kein April-Scherz. Und das haben auch nicht die Briten erfunden, sondern tatsächlich die Finnen.
Ah ja, die Finnen, die sind gut. Die haben ja auch einen Gummistiefel-Weitwurf erfunden.
Genau, die machen das schon länger mit dem Steckenpferdreiten auf Turnieren.
Komme ich denn jetzt hier zu meinem Scheißthema? Ah, hier, Scheißthema. Die Polizei hat ihre Kriminalstatistik veröffentlicht. Macht ihr ja jedes Jahr. Kriminalstatistik klingt ja schon irgendwie unangreifbar. Alles, was Statistik heißt, sind harte Fakten und so. Und genau das, dass das so unangreifbar klingt, machen die Rechten und die Autoritären sich zunutze. Die setzen einen Ton, indem sie nämlich wie immer die ersten Zahlen, also Vorabmeldungen, immer zuerst an den Springer Verlag geben und nicht vielleicht mal an die Zeit oder die Taz. Oder wie André Reisin bei Übermedien auch drüber schreibt, die journalistischen KollegInnen liefern sich in weiten Teilen den Interpretationen von Polizei und Politik aus und auch derjenigen des Hauses Springer. Denn seit Jahren liegen der Welt die Zahlen der PKS, polizeilichen Kriminalstatistik, exklusiv vor allen anderen Redaktionen vor.
Was?
Das, ja.
Das wusste ich gar nicht.
Was denkst du? Ja, was glaubst du, woher das kommt?
Daher kommt dieses sofortige rechte Framing.
Jetzt kommt's, da kommt der nächste Satz von André.
Okay.
Auch das hilft indirekt dabei, eine bestimmte politische Sicht auf die Statistik früh in den öffentlichen Diskurs zu tragen.
Krass.
Und was geben sie vorab raus? Die Ausländerkriminalität. Und die rotiert, dieses Thema rotiert dann auch fröhlich durch alle anderen Medien, durch die Politik sowieso, weil gerade so jemand wie Frau Faeser, die Innenministerin, die nimmt sowas ja dann gerne auf, weil damit kann man schön populistisch Stimmen fangen. Und dann dauert es erstmal ein paar Tage, bis überhaupt Aufklärung geliefert werden kann, weil seriöse Berichterstattung nimmt nicht diese zwei Vorabzahlen oder drei, die da rausgegeben werden, sondern wartet, bis die ganze Arbeit da ist, um die sich durchzulesen. Interessanterweise auch der Artikel von André bei Übermedien, der ist diese Woche noch hinter der Paywall, nächste Woche wird er frei, darum verlinken wir den mal. Der hat mal geguckt, wie umfangreich die Daten sind, die die Polizei so rausgibt. Und das waren vor paar Jahren noch 100 Seiten oder hunderte Seiten sogar, jetzt sind es nur noch ein paar. Mhm. Na, weil die ganzen Detaildaten guckt sich ja sowieso keine alte Sau an. So, Thema Ausländerkriminalität, das rotiert dann. Ne? Und dann kommt irgendwann Aufklärung. Und die Aufklärung kommt jetzt. Und das können wir eigentlich jedes Jahr, können wir diesen Part wieder veröffentlichen. Die polizeiliche Kriminalstatistik, in der kann man eine einzige Sache sehen.
Ja.
Eine. Und zwar, welche mutmaßlichen Verbrechen die Polizei gesehen hat. Genau. Was zur Anzeige gebracht worden ist. Überspitzt gesagt, könntest du, wenn du mit genug Trollen losziehst und den ganzen Tag anzeigst, dass du von Rothaarigen überfallen worden wärst, dann kann es dir passieren, falls die überhaupt die Haarfarbe erfassen, was ich bezweifle, kann es dir passieren, dass in der PKS steht, die Rothaarigenkriminalität ist sprunghaft gestiegen. So, das sieht man. Ich zitiere Tobias Singelstein aus der, ich glaube, die Zeit war es. Die Zeit hat sehr gute Aufklärungsarbeit geleistet diesbezüglich dieses Jahr. Ich zitiere, die PKS ist ein Tätigkeitsbericht der Polizei, mehr nicht. Darin werden einfach alle Verdachtssituationen erfasst, die der Polizei bekannt werden, in der Regel durch private Anzeigerstattung. Die Statistik spiegelt nur das wider, was die Polizei sehen kann und erfassen will. Die polizeiliche Kriminalstatistik wird behandelt wie der Goldstandard der Kriminalitätsmessung. Sie ist aber nur der Blechstandard. Das sagen einem auch immer wieder alle Expertinnen und Experten. Bloß halt die Politik, die will das nicht hören, sondern die arbeitet sich lieber ab an genau dieser Fantasiekategorie Ausländerkriminalität. Die gibt es nämlich nicht. Es gibt keine Ausländerkriminalität. Die Staatsangehörigkeit, du kannst fragen, wen du willst. Alle, die sich wirklich fachlich mit diesem Thema beschäftigen, sagen es immer wieder. Und auch schon seit Jahren und auch in anderen Kontexten. Die Staatsangehörigkeit sagt nichts aus über eine mögliche Delinquenz.
Ja.
Das heißt, sowas anzunehmen, so ein bisschen wie das die Berliner CDU macht, wir sind der Vorname des Randalierers da hinten, das ist nichts anderes als rassistisch.
Ja.
So. Interessanterweise, wenn man dann in die Statistik guckt, werden die überwiegend meisten Verbrechen von Männern begangen.
Ja.
Frau Faeser. Warum reden Sie eigentlich nicht über Männerkriminalität? Ja? Weil die Polizei das nicht an die Welt, also an Axel Springer Verlag vorher gibt. Die sagen nicht, wie viele Männer es sind, sondern die sagen, wie viele Leute keinen deutschen Pass hatten. Ja? So, und selbst wer sich nicht für rechts hält, der kann an dieser Stelle ohne größere Schwierigkeiten rassistisch sein. Und das ist ein Riesenproblem. Weil hier, ich kenne unendlich viele Leute, denen würde ich nicht mal ansatzweise unterstellen, dass sie rechts sind. Ja, wirklich Altlinke, die im Knast saßen, weil sie gegen Rechte gekämpft haben, kenne ich. Die würden sich hinsetzen und würden sagen, ja, aber guck doch mal, das sind doch überproportional viele Ausländer. Da ist doch was dran. Das muss doch irgendwie, da muss man doch
ernst was nehmen.
Das müssen wir doch ernst nehmen.
Das hat Hasnain Kasim getwittert sogar.
Das ist ein Riesenproblem, weil diese Kategorie ist ein Phantom.
Ja.
Ja? Ich weiß wir wissen seit vielen, vielen Jahren, was tatsächlich mit Delinquenz zusammenhängt. Das ist die soziale Lage, das ist das soziale Umfeld, also die wirtschaftliche Lage, das soziale Umfeld, dass wir vielleicht verstärkt das, was man Ausländer nennt, also Einwanderer, Menschen mit Migrationshintergrund, dass wir verstärkt Migras in Milieus finden, in denen eine höhere Delinquenz zu finden ist. Das liegt nicht daran, dass sie Migras sind, sondern das liegt an diesen Milieus. Ich finde dieses Thema so ermüdend, weil die Rechten kommen jedes Jahr aufs Neue damit um die Ecke. Die ziehen jedes Jahr aufs Neue die Einfältigen auf ihre Seite. Und genau darum lasse ich mal ein paar Links in den Shownotes und die können wir dann in einem Jahr immer wieder rauskramen. Ja. Bonus übrigens, wenn du besonders knallig berichten willst, dann vergleichst du aktuelle Zahlen mit niedrigeren Zahlen der Vergangenheit, zum Beispiel während der Pandemie. Ja? Da war nämlich keiner draußen und hat klauen können. Und vergleichst sie halt nicht mit einem Trend über die letzten 10 oder meinetwegen 20 Jahre, was auch diese Woche passiert ist, also nicht der gute Vergleich. Wenn du den guten Vergleich dir anguckst, ist so viel gar nicht passiert.
Mhm. Ich finde auch immer noch sehr gut, eine Sache dazu zu geben. Ich hatte vor Jahren, wahrscheinlich fast 10 Jahre oder so, mal mit dem Christian Pfeiffer, den Kriminologen, gesprochen, der jetzt auch wieder beim BR war.
Den keiner leiden kann, selbst der sagt, das hat ja damit nichts zu tun.
Ja, ja, absolut. Oder? Der hat nämlich auch gesagt, der hat es jetzt wieder gesagt, ich habe es beim BR gefunden und er hat mir damals auch schon gesagt, ich zitiere jetzt mal beim BR, bei Straftaten, an denen Asylbewerber beteiligt sind, ist die Anzeigequote doppelt so hoch als bei deutschen Staatsbürgern. Das heißt, die Sichtbarkeit, das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast, ist deutlich höher als bei Einheimischen. Und das heißt aber auch, ob du jemanden anzeigst oder nicht bei einer Straftat, hat auch ein rassistisches Element oder hat
nicht mal unbedingt. Also es gibt auch das Phänomen, dass zum Beispiel Straftaten, die in Asylbewerberunterkünften begangen werden, viel stärker sichtbar sind, weil da stärker kontrolliert wird. Da sitzen Leute, die achten darauf. Und wenn was passiert, gibt es eine Anzeige. Gibt's
sofort eine Anzeige.
Du hast das Phänomen, dass bestimmte Milieus schneller anzeigen, wenn ihnen was geklaut wird. Das sind alles, das kann man sogar ohne Rassismus, kann man das immer noch. Also das findest du alle, das ist, ja.
Ja, ja, genau. Aber genau, und er sagt eben auch, die Sichtbarkeit dieser sogenannten Ausländerkriminalität, die ist eben viel, viel höher als bei Einheimischen. Und deswegen sei das überrepräsentiert. Das ist eben eine Verzerrung letztendlich.
Es ist eine Verzerrung, aber selbst die Verzerrung ist in einer Phantomkategorie. Das meine ich
ja
immer wieder.
Das stimmt.
Und zumal die PKS auch nicht wirklich aufschlüsselt, was ist denn das eigentlich für ein Ausländerverbrechen? Was hat der Ausländer da für ein Verbrechen begangen? Ja? Weil du kannst halt auch als niederländischer Staatsbürger in Nordrhein-Westfalen einen Geldautomaten sprengen. Ist auch Ausländerkriminalität.
Mhm. Ja, und was ich auch immer wieder dazu sage, ist, Touristen sind auch Ausländer in dieser Statistik.
Ja. Das ist alles. Also was man eigentlich sich nur merken kann, ist, die polizeiliche Kriminalstatistik sagt genau eine Sache aus. Wie viele Anzeigen sind bei der Polizei eingegangen? In welchen Bereichen?
Ja.
Und dass da die Staatsangehörigkeit erfasst wird, ist eigentlich
schon Rassismus.
Vollkommen irrelevant.
Ja,
genau. Ja, wahrscheinlich, eventuell ist es schon Rassismus, aber so sind wir halt. Also nennen wir es Tribalismus. Hm. Wir und die anderen. Das machst du nochmal. Das machst du halt.
Also,
Ja, da kann ich ja auch noch mit leben. Aber daraus dann Politik ableiten zu wollen, das ist Rassismus.
Das stimmt.
Eine Einschränkung muss ich da allerdings machen. Daraus Politik abzuleiten, die Milieus, in denen wir mehr Delinquenz sehen, stärkt, verbessert, da die Lebenssituation verbessert. Mhm. Das ist die einzige Politik, die nicht rassistisch ist. Aber die bezieht sich ja auch nicht auf Staatsangehörigkeiten und Herkunften, sondern die bezieht sich auf konkrete Lebensumstände heute.
Ja. Wir zoomen wieder raus, wir gucken ins Ausland, zum Ausländer.
Wir gucken den Ausländer an. Ich guck mal raus, bestimmt einer auf der Straße, ich wohne im Tempelhof.
Wie jede Woche machen wir das mit Shamjaf. Und mit Sham schauen wir diese Woche nach Myanmar. Kleine Rekapitulation, es war 2021, also vor 3 Jahren, am 1. Februar, da gab es in Myanmar einen Militärputsch gegen die demokratisch gewählte Regierung unter Aung San Suu Kyi. Und daraufhin gab es Demonstrationen im ganzen Land gegen diesen Putsch und die wurden gewaltsam niedergeprügelt. Also es gab tausende Festnahmen und hunderte Todesopfer und seitdem insgesamt tausende Todesopfer. Und die Lage der demokratischen Kräfte in diesem Land ist seitdem eigentlich, so habe ich es zumindest lange wahrgenommen, aussichtslos. Also wir haben irgendwann auch aufgehört, darüber zu berichten, obwohl es noch im September 2021, da hatte die Liga für Demokratie eine Schattenregierung gebildet und zu einem Volksaufstand gegen das Militär aufgerufen. Trotzdem hat man so das Gefühl gehabt, also alles, was die versuchen, wird halt einfach erbarmungslos niedergeschlagen.
Ich habe auch, wenn ich ehrlich, ich habe den Überblick verloren. Hat Aung San Suu Kyi Dreck am Stecken oder nicht? Hatte die jetzt, ist irgendwas, was hier einfach nur so lange mit Dreck beworfen worden, bis so Typen wie ich gedacht haben, scheint schon was dran zu sein.
2 verschiedene Dinge. Also sie ist demokratisch gewählte Regierungschefin gewesen. Sie war auch hauptsächlich mit dafür verantwortlich, dass es die Demokratie in Myanmar gab und gibt. Mhm. Also es war schon eine, sie ist ja auch Friedensnobelpreisträgerin und das nicht ganz zu Unrecht in dem Fall, muss man sagen. Es gab dann aber diese Vertreibung der Rohingya in Myanmar. Okay, und da hatte sie keine rühmliche Rolle gespielt. Also sie hat nicht dafür sorgen können, dass die in Sicherheit leben und eben von dieser von diesen Menschenrechtsverletzungen verschont werden. Also das war eine unrühmliche Rolle, aber in diesem Zusammenhang. Naja, jedenfalls Myanmar ist jetzt wieder in den Schlagzeilen diese Woche, weil es scheint Hoffnung zu geben. Und wie berechtigt diese Hoffnung ist oder auch nicht, das erzählt uns die Sham.
Ja, also die Hoffnung, die ist jetzt ungefähr seit Oktober schon so ein bisschen bei sehr vielen da. Und ich freue mich total, dass jetzt viel mehr darüber gesprochen wird, wie es sich so um den Widerstand gegen diese Militärregierung, wie es darum aussieht. Denn in dem Land geht es momentan ziemlich heiß her und es sieht so aus, als ob das Militär ziemlich ins Straucheln gerät. Und zwar die bewaffneten Gruppen, die gerade gegen die Militärregierung eben vorgehen, die haben jetzt sogar die letzte Militärbasis in einer sehr, sehr wichtigen Grenzstadt übernommen. Und das ist ein dicker Dämpfer für die Militärregierung, die sich tatsächlich krampfhaft seit Jahren an die Macht klammert. Es geht um die Stadt Miyawadi. Es sind ungefähr 200.000 EinwohnerInnen, die sind direkt an der Grenze zu Thailand. Das ist ein ziemlich wichtiger Knotenpunkt bisher gewesen. Über die Grenze läuft normalerweise viel Handel und das war bislang in den Händen des Militärs. Miyawadi ist auch berüchtigt. Ich habe die letzten Jahre auch immer wieder Artikel darüber gelesen gehabt, für diese Online-Betrugsfabriken, wo Menschen tatsächlich unter sehr, sehr schweren Arbeitsbedingungen eben arbeiten müssen. Es gibt da sehr viel auch Schattenwirtschaft, aber das ist ein eigenes Kapitel für sich. Das Militär aber seit Oktober vor allem hat es jetzt immer schwerer, auch weil die Moral der Truppen tatsächlich sinkt und die Armut in der Bevölkerung steigt. Also schwierigere Kampfbedingungen für das Militär. Die Gruppen, die gerade gegen eben das Militär kämpfen, die haben ganz ohne Hilfe von außen sehr viele Waffen erbeutet, haben sehr viel Finanzierung für sich erbeutet. Die Militärregierung, die versucht jetzt mit Zwangsrekrutierungen dagegen zu halten. Die wollen jetzt Ende April mehr junge Männer zwangsrekrutieren, aber das treibt manche vielleicht sogar direkt in die Arme der bewaffneten Gruppen. Und es geht ja nicht nur hier um Miyawadi. Es ist nicht nur also hier in diesem Südosten Erfolge zu verzeichnen für die bewaffneten Gruppen, sondern auch im Norden haben sie einen Militärstützpunkt erobert erst vor kurzem. Im letzten Monat haben andere Gruppen eine andere wichtige Handelsstadt erobert. Und im Westen macht zum Beispiel die Arakan-Armee den Truppen der Militärregierung das Leben schwer. Also überall eigentlich gibt es da gerade sehr, sehr viel Druck. Und ExpertInnen sagen, der Fall jetzt von Miyawadi könnte tatsächlich ein Wendepunkt sein. Denn die Militärregierung kann anscheinend ihre Niederlagen gar nicht mehr umkehren. Also zu viele Niederlagen in zu kurzer Zeit. Eine Menschenrechtsorganisation aus Myanmar berichtet, dass, wie du auch schon am Anfang gesagt hast, dass seit dem Putsch eben Tausende von Menschen, Tausende ZivilistInnen getötet worden sind und noch viel mehr festgenommen. Und selbst wer aber nicht direkt von den Kämpfen betroffen ist, leidet immer noch unter diesem Bürgerkrieg, weil eben die Wirtschaftslage so darunter leidet. Investitionen bleiben aus, also so ausländische Investitionen bleiben aus. Viele suchen ihr Glück auch im Ausland, die wandern eben tatsächlich aus. Das Militär und diese bewaffneten Armeen, die gerade eben sich bekämpfen, die finanzieren sich unter anderem durch sehr viel so zwielichtige Geschäfte, auch durch natürliche Ressourcen. Die formelle Wirtschaft, die ist sehr, sehr, sehr schwach. Und sie finden eben Wege, ihren Kampf durch andere Geschäfte zu finanzieren. Beispielsweise, ich weiß nicht, also das hat mich total überrascht, Myanmar hat tatsächlich sogar Afghanistan übertroffen im Opiumexport. Und man handelt aber auch dort eben noch mehr mit anderen Drogen, wie zum Beispiel Methamphetamin, auch mit anderen weiteren synthetischen Drogen. Also für die normalen Leute, für die normale Bevölkerung in Myanmar wird das Leben immer zunehmend härter, weil eben wirklich die formale Wirtschaft darunter leidet oder man eben dann in diese zwielichtigen Industrien eben abgleiten muss sozusagen, um sich überhaupt übers Wasser zu halten. Vor dem Putsch hatte Myanmar, und ich weiß, wir reden sehr oft über dieses Land eben in so schlechten Schlagzeilen, aber vor dem Putsch hatte Myanmar tatsächlich noch eine der am schnellsten wachsenden Wirtschaften der Region. Und jetzt hat sich die Armut aber wieder richtig verschärft, vor allem seit dem Militärputsch. Und das ist so, ich wünschte, wir würden viel mehr darüber auch sprechen, dass dieses Land gerade in sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel verloren hat. Und was daran alles verloren ist, also wirklich die Zivilbevölkerung in Fokus nehmen, das wirklich sehr stark darunter leidet. Und ich weiß, es ist auch manchmal sehr schwer, wenn ich sehr oft über Myanmar auch in meinem Newsletter spreche, dass die Menschen sagen, ja, aber ich verstehe, also ich weiß gar nicht, wie ich mich, also ich interessiere mich aber für diese ganzen Kampfhandlungen nicht, wer hier da gewonnen hat, wer da verloren hat und so weiter. Und dem würde ich immer raten, immer da irgendwie auf die Zivilbevölkerung zu gucken, weil da kriegt man nochmal ein besseres und einen besseren Überblick darüber, wie dieser Bürgerkrieg gerade, was da für Auswirkungen eben zu sehen sind. Und dann kann man diese Niederlagen und diesen Kampf ein bisschen besser einordnen. Ja, also to be continued, würde ich sagen. Ich freue mich, dass jetzt viel mehr Aufmerksamkeit eben auf diesen Teil der Erde gelenkt worden ist, auf die Nachrichtenagenturen, die gerade eben da hingucken, verstärkt. Ich hoffe auf ein baldiges Ende.
Dieser Hoffnung schließe ich mich an.
So, und wo wir gerade beim Ausländer sind, das ist ja Mensch wie du und ich, der Ausländer. Ich weiß gar nicht, wo ich das her, ich glaube, es ist aus irgendeinem österreichischen Fernsehbericht, aus dem Kurt Razzelli dann ein Lied gemacht hat. Wenn sie sagen, ich bin ein Ausländer, habe ich einen Dialekt? So, Entschuldigung, ich schweife ab. Es gibt gute Nachrichten, und zwar für illegale Einwanderer gibt es gute Nachrichten. Aha. Man kann es auch ein bisschen weniger gehässig ausdrücken, nämlich Papierlose, also sans papier, auf Spanisch sin papeles. Exkurs, das spanische Parlament, das ist im Ausland. Ne?
Ja.
Zwei Kammersysteme, ein Abgeordnetenhaus und ein Senat. Das Abgeordnetenhaus wird landesweit über Wahlkreise im Verhältniswahlrecht gewählt. Da wählt der Ausländer wie wir. Und es gibt den Senat, der wird regional gewählt. Die Parlamentarier werden dann ins Parlament entsandt und ist ein bisschen wie der Bundesrat bei uns. Beide haben Initiativrecht, also beide dürfen Gesetze vorschlagen. Wenn es aber zum Gesetzesvorschlag kommt, beschließt die Gesetze erst der Kongress, also das Abgeordnetenhaus, El Congreso. Bei uns wäre das der Bundestag. Danach geht das Ding zum Senat. Da gibt's dann auch so ein Hin und Her und dies und das und so wie bei uns halt auch. Und dann kann das Gesetz auch nochmal zurück ins Abgeordnetenhaus kommen oder es wird halt verabschiedet oder Vermittlungs- und tralalala. In Spanien gibt's auch direkte Demokratie. Und zwar auf drei Wegen und einer davon interessiert uns jetzt. Und das ist die Volksinitiative, die sogenannte. Dabei wird ein Volksentscheid von den Bürgerinnen und Bürgern selbst, also aus der Bevölkerung selbst per Unterschriftensammlung ausgelöst. Geht auch von oben, gibt's auch einen Automatismus, aber hier geht's darum, dass es von unten kommt. Kennen wir bei uns auch. Also Berlin zum Beispiel das THF-Gesetz oder auf Deutsch Gesetz zum Erhalt des Tempelhofer Feldes. Genau das hat eine Initiative gemacht, nämlich eine Volksinitiative gestartet. 3 Jahre lang hat das gedauert. Daran beteiligt waren über 900 zivilgesellschaftliche Organisationen. Und die haben gefordert, ein Gesetz, das 500.000 Sin Papeles, also papierlose Migranten, legalisiert. Ja. Den Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis und Zugang zum Sozialsystem ermöglicht. Yes. Und zwar allen Sin Papeles, die vor November 2021 eingewandert sind. Das sind fast 500.000. Und das Bemerkenswerte ist, alle, bis auf deren Rechtsaußenbande, die heißen bei denen Vox, alle anderen haben zugestimmt im Parlament.
Cool.
Im Kongresso. Jetzt muss das Ding in den Senat. Im Senat hat, wenn ich das richtig interpretiere, Rechtsaußen noch weniger zu sagen als im Kongress. Von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es auch da durchgeht. Weil vor allen Dingen bemerkenswert finde ich, wie das diskutiert worden ist und wie die einzelnen Parteien auch ja über dieses Gesetz geredet haben. Die Liberalen haben halt gesagt, ja, das stärkt unsere Wirtschaft. Ja? Die Linken haben gesagt, ja Mensch, das sind arme Leute, denen muss man helfen. Die Konservativen haben gesagt, ah ja, das hilft gegen Überalterung. Also jeder hatte einen mehr oder weniger guten Grund,
ja,
dafür zu sein. Und das finde ich wirklich beeindruckend. Und wenn das nicht mal eine gute Nachricht ist, jetzt darf es halt nur nicht der Senat versauen.
Ja, ich habe auch eine gute Nachricht mitgebracht und ich hätte noch viel mehr mitbringen können, weil ich habe diese Woche Redaktionsdienst bei Hopeful News gehabt und ich kann nur sagen, diese Woche gab so viele gute Nachrichten, also wirklich auch so echt grundlegende Dinge, dass man damit tatsächlich einen ganzen Podcast füllen kann, der kommt dann am Sonntag. Es bleiben aber noch welche übrig, die in den Podcast gar nicht reinpassen.
Sag mal, Katrin.
Ja.
Du sagst so oft Hopeful News. Was ist das denn eigentlich für ein Podcast?
Ja, sage ich gleich noch. Jetzt erstmal die gute Nachricht. Und zwar ist das eine von den übrig gebliebenen, die ist von gestern, von Donnerstag. Es geht um eine Expertinnenkommission. Die Bundesregierung hat nämlich eine Expertinnenkommission eingesetzt. Da geht es um die reproduktive Selbstbestimmung, sprich Schwangerschaftsabbrüche. Und diese Expertinnenkommission hat gefordert, dass diese Schwangerschaftsabbrüche in der Frühphase einer Schwangerschaft grundsätzlich zu erlauben seien. Also das heißt, Abbrüche oder Abtreibungen bis zur 12. Woche müssten, wenn es nach dieser Kommission geht, aus dem Strafgesetzbuch gestrichen werden.
Ja, eine Wahlfreiheit, ja, so wie es sich gehört.
Ja, im Moment ist es eben, also es steht im Strafgesetzbuch, dass man, ne, also das heißt, es ist strafbar.
Ist eine Straftat.
Genau, es ist eine Straftat, die aber straffrei bleibt. Das ist so ein bisschen dieser komische Kompromiss, den man hat. Sie fordern außerdem, dass bei kriminologischen Indikationen, also zum Beispiel Vergewaltigungen, diese Frist, ne, also diese 12-Wochen-Frist, dass die verlängert werden sollte, weil Menschen nach so einer Tat oft erstmal in einem Schockzustand sind und vielleicht länger brauchen, um irgendwie eine sinnvolle Entscheidung treffen zu können, sprich mehr Beratung und auch Therapie und überhaupt Personen anzeigen. Also sie haben einfach viel Mut. So. Dann, was auch immer wieder in der Diskussion ist, ist ja späte Schwangerschaft, also alles ab der 22. Woche. Es heißt, ab der 22. Woche ist ein Fötus, ein Embryo, ein Kind auch außerhalb des Mutterleibes lebensfähig. Und da empfiehlt die Kommission, dass man da verschiedene medizinische Indikationen einfach nochmal präzisieren muss. Also da gibt es schon Kriterien und die sind streng, aber genau, also dass man da nochmal hinschaut. Ja, und ich sage hier an dieser Stelle auch Expertinnenkommission und mache nicht mal eine kurze Pause, weil diesmal wirklich endlich ausschließlich Expertinnen darüber abgestimmt haben.
Ach komm, ernsthaft, Frauen durften ja sich selbst befinden?
Ja.
Wo sind wir denn hier, dass da nicht irgendwie Männer oder dicke, alte, lustig angezogene Männer, die sich gerne an Kindern vergreifen, mitreden durften?
Genau, die waren einfach nicht dabei, keine Männer. Das,
cool.
Die bestimmen ja sonst schon den lieben langen Tag darüber, deswegen in dieser Expertinnenkommission mal nicht.
Das ist ja cool.
Aber kleiner Wermutstropfen, am Ende sind es natürlich doch wieder die Männer, die darüber bestimmen, denn im Bundestag haben wir momentan einen Frauenanteil von nicht mal 35%.
So. Ja, aber Katrin, auch in der Bevölkerung haben wir ja gerade mal einen Frauenanteil von 35%. Und wie wir auch schon aus dem generischen Maskulinum gelernt haben, sind Frauen ja stets mitrepräsentiert, wenn ein Mann repräsentiert wird.
Das stimmt.
Ja, also da musst du jetzt auch bitte mal ein bisschen bescheidener sein.
Ja. Yeah.
Ich sollte solche Scherze lassen, weil du zahlst mein Honorar, ne?
Ja.
Die Bescheidenheit, Holger.
Ja. Die FDP hat schon gesagt, das wurde jetzt an die Familienministerin übergeben, Lisa Paus. Da ist es erstmal, glaube ich, in guten Händen. Und eigentlich in ihrem Wahlprogramm hatte die FDP noch gefordert, dass das alles ein bisschen legalisiert werden müsste. Inzwischen möchten sie aber keinen Kulturkampf heraufbeschwören und sind zurückhaltender geworden.
Ja, das ist auch tatsächlich, als ich das gelesen, ich habe tatsächlich nur Überschriften gelesen und habe gedacht, ach schön, das ist gut, endlich passiert was. Es gab auch beim letzten Mal, als über das Werbeverbot war der letzte große Streit in der 218-Ecke.
Das war ja 219, ja.
Stimmt, 219, Paragraph 218 ist illegalisiertes und 219 ist das Werbeverbot, ne?
Genau.
Damals gab es auch schon eine Befürchtung, die ich häufiger gehört habe und die ich nicht ganz unplausibel fand. Angesichts der Überrepräsentation von Männern, angesichts des Umstandes, dass das Patriarchat ja letztlich bedeutet, dass Männer Kontrolle und Macht über alle gesellschaftlichen Belange ausüben wollen und das in vielen Bereichen auch tun. Also angesichts dieser Überrepräsentation durch Männer, angesichts vor allen Dingen auch der Überrepräsentation des konservativen, rechtskonservativen bis rechtsextremen Milieus in der Legislative, bestünde die Gefahr, dass ein einfaches Aufschnüren dieses Gesetzes, um es neu zu verpacken, dazu führen könnte, dass es verschärft wird.
Ja, also
siehst du diese Gefahr?
Ja, ich bin, also zum Beispiel hatte das Bundesverfassungsgericht ja in den 90ern mal geurteilt, dass es nicht straffrei sein könnte, weil auch ein Embryo irgendwelche Menschenrechte hätte. Ja. Und die CDU hat zum Beispiel schon angekündigt, dass sie dann, falls die Ministerin jetzt sich an diese Expertinnenkommission halten sollte, dass sie dann auf jeden Fall vor das Bundesverfassungsgericht ziehen würden. Und wie das heute entscheiden würde. Ich würde vermuten und müsste ich jetzt wetten, würde ich sagen, die würden sich sicherlich inzwischen anders entscheiden, weil wir sehr viel diskutiert haben seitdem, aber darauf verlassen kannst du dich nicht.
Ja, als Frau, ja, das ist toll, alleine, dass wir darüber reden können, ist schon ein Fortschritt. Sollte das aufgeschnürt werden oder sollte es lieber so bleiben, wie es ist? Also es ist tatsächlich, ich will gerade eine Meinung hören, weil mir ist es eigentlich egal. Mir geht's, wenn ich über sowas rede, geht's mir um was ganz anderes, nämlich darum, den berühmten sogenannten alten weißen Mann in seiner Macht einzuschränken, weil das geht auch mir auf den Sack. Also ich finde Demokratie halt schöner. Aber so als Frau, wie fühlst du dich mit der Aussicht darauf, dass es aufgeschnürt werden könnte und darauf, dass es auch verschärft werden könnte? Würdest du es jetzt lieber so lassen, wie es ist, oder würdest du es lieber neu verhandelt haben?
Ich hätte es lieber neu verhandelt. Ich würde es gern so machen wie in Irland oder auch in Frankreich, wo die Frauen ja jetzt ein Recht darauf haben. Und in Irland haben sie es nicht nur aus der Verfassung geschrieben, wo es ja lange noch drin stand, sondern haben auch in das Gesetz mit aufgenommen, dass es eine gute Versorgung geben muss für alle, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen wollen. Und das haben wir in Deutschland ja nicht. Und das ist direkt verknüpft mit dieser Strafbarkeit von Abtreibungen. Ja. Also dass bei uns einfach wirklich die Infrastruktur so miserabel ist, dass wenn du ungewollt schwanger wirst und du möchtest das einfach nicht bekommen.
Ja, dann kann man das dann nicht bei der CDU, also an der CDU-Zentrale in die Babyklappe tun?
Das jetzt mal diesen zynischen Kommentar beiseite, musst du halt teilweise wirklich hunderte Kilometer fahren, um überhaupt jemanden zu finden, der den Abbruch vornimmt.
Ja.
Und also es ist einfach auch eine medizinische Indikation oder ich sehe es als eine medizinische Indikation dann an, solange es eben wirklich noch in einem, weiß ich nicht, ob es jetzt die 12 Wochen sind oder ein paar mehr, ist ja da, den Streit will ich gar nicht anfangen.
Ja, brauchst du mit mir ja auch nicht, weil ich bin ja eh bei Pissinger, von daher.
Genau, aber ich bin mir ganz sicher, dass die Art und Weise, wie es immer noch kriminalisiert ist in Deutschland, zu einem bestimmten Umgang mit schwangeren Frauen, die es nicht wollen, führt und der ist schlecht.
Ja.
Und deswegen bin ich dafür, dass es wirklich einfach gestrichen wird. Hier, weil du gefragt hast vorhin, was ist Hopeful News? Ein wichtiger Podcast von Haus 1, der jeden Sonntag 0 Uhr, gibt es eine neue Folge, jeden Sonntag nur auf die guten Nachrichten der vergangenen Woche guckt. Also wir gucken wirklich für jeden Tag, wir haben immer mindestens 7 gute Nachrichten im Gepäck, für jeden einzelnen Tag der vergangenen Woche eine. Und das mit immer sehr netten Gästen, also diese Woche zum Beispiel.
Deshalb ladet ihr mich nie ein, ne?
Du würdest die alle kaputt machen. Und wir haben nicht so gerne Gäste, die dann sagen, ja, aber Nicole. Nicole Diekmann ist
noch ein Stückchen Wasser, um deinen Wein zu verdünnen.
Genau, genau. Das mögen wir nicht so. Wir wollen gerne einen Kontrapunkt schaffen zu den, weißt du, schlechte Nachrichten gibt es überall. Also da, ne? Und in diesem Podcast gibt es wirklich nur die guten. Diese Woche zu Gast Marina Weißband. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Letzte Woche Aurel Merz, das war eine sehr launige und sehr lustige Sendung. Mit auch
das ist dieser Brezeltester, ne?
Ja, das ist der Brezeltester, mein Lieblingsbrezeltester. Und ja, ich verlinke das natürlich, wie gesagt, jeden Sonntag eine neue Folge um 0 Uhr. Ich finde, es ist der perfekte Podcast für ein Frühstück am Sonntagmorgen, wo man keine schlechte Laune bekommen möchte.
Abonnieren Sie jetzt und lasst einen Like da.
Und damit kommen wir zum Limerick der Woche. Auch ein sehr launiges Thema. Bisschen schlüpfrig. Hoden war die Vorgabe. Und hier kommt erstmal, was unser werter Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker sich dazu hat einfallen lassen.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Herr Klein rannte nackt durch den Odenwald. Da wurden ihm bald schon die Hoden kalt. Es macht diesen Fetisch auch dann nicht poetisch, wenn er dabei schwülstige Oden lallt.
Ja, aber ich kontere mit Sören. Ein Mann fand, als Opfer der Moden, es seien zu klein seine Hoden. Ein Arzt mit Skalpell bot Abhilfe schnell, jetzt hängen sie knapp überm Boden.
Mich wundert, dass du von Sören nicht den hessischen Limerick genommen hast.
Ja, immer, ich will nicht immer. Ich wollte es nicht.
Oh.
Ich fand Moden und Hoden, fand ich irgendwie
ja,
eine schöne.
Ja, ist auch gut, ist auch gut.
Dann kannst du ja jetzt den hessischen von Sören nehmen.
Nee, ich nehme ja den von Melina.
Ich nehme ja den von Melina. Hier, Melina, schreib mal was auf Hessisch.
Ein Jüngling, der kam aus Bad Soden, hatte Sex und ist nun am Boden. Sie taten es ohne Kondom, dachten, was macht es schon? Jetzt kratzt und juckt es am Hoden.
Soden, gar nicht schlecht.
Kam zweimal.
Ist ja hessisch, ja. Ist ja auch hessisch.
Ja,
ne?
Ja, siehst du, da beißt sich die Katze in den Schwanz.
Genau.
Was haben wir denn diese Woche für ein Thema? Hast du eins?
Was haben wir denn? Oh je, das ist alles irgendwie so unlustig heute.
Dann nehmen wir Steckenpferde.
Steckenpferd.
Oder?
Ja, sicher. Auch im Sinne von Hobby.
Kann
aber nicht
auch,
mit dem Wort
ja.
Hobby, ne? Also sein Hobby war sein Steckenpferd, ja.
Also bist du einfach.
Ja, Steckenpferd finde ich gut. Steckenpferd finde ich gut.
Dann halten wir das fest und kommen zum Börsenticker. Montag.
Wall Street, nicht mehr so euphorisch.
Dienstag.
Viel Nervosität an der Wall Street.
Mittwoch.
Dow Jones fällt auf 8 Wochen tief. Und wir lernen, wenn man lange genug guckt, findet man immer auch einen Referenzpunkt, der zur Dramatik taugt.
Beziehungsweise kurz genug. Also 8 Wochen tief ist jetzt irgendwie jetzt
ja,
kein Jahrestief.
Wann,
ne?
Also man muss trotzdem jeden Tag gucken.
Stimmt.
So, wie war es denn? Ja?
Ja. Wo waren wir?
Donnerstag. US-Anleger fassen wieder Mut. Oh,
Freitag.
Alle Augen auf die US-Banken.
Es sind nur US-Themen diese Woche gewesen. Die sind die, die du mitgebracht hast.
Ich kann noch mal gucken, ob es hier was Neues gibt. Nein, auch immer noch sind alle Augen auf die US-Banken. Aber DAX wieder über 18.000 Punkte.
Ja, weil ich
DAX-Anleger gehen wieder ins Risiko.
Ich habe nämlich gedacht, es war doch gar keine so schlechte
Woche. Können die Unternehmen liefern,
Katrin?
Können die Unternehmen liefern? Entschuldigung, ich lese Zwischenüberschriften vor.
Kommen wir vielleicht zum Ende der Sendung.
Öl wieder teurer.
Wie immer am Ende.
Aktie stürzt ab.
Der Sendung.
Aber mehr Passagiere am Flughafen Frankfurt.
Ja, weil sich doch die Lufthansa mit den Gewerkschaften geeinigt hat, oder?
Weiß ich habe keine Ahnung, ich lese nur Zwischenüberschriften vor. Ja, aber so. Hättest du gedacht, dass Stimmberechtsberater ProSieben Rückendeckung geben würden?
Nee. Das habe ich nicht.
Hättest du auch nicht gedacht.
Das hatte ich
ja,
nicht.
Ja, ja, ja. Achso, brauchst du eventuell das Sockgen-Geschäft?
Nein, was ist das?
Keine Ahnung. Sockgen will Marokko-Geschäft verkaufen. Na, stimmt, das ist ein Marokko-Geschäft, das brauchst du ja gar nicht. Na gut.
Können wir jetzt weitermachen und zum Ende
wir
der
können
Sendung
die ganze
kommen?
Zeit schon. Du kannst auch das, was ich brabbel, kannst du einfach ein bisschen runterpegeln und im Hintergrund weiterlaufen lassen, während du sinnvolle Dinge erzählst.
Jedenfalls am Ende der Sendung wie immer. Vielen, vielen Dank, dass ihr die Sendung unterstützt. Ohne euch gäbe es die Wochendämmerung nicht. Und falls ihr noch nicht dabei seid, dann geht auf wochendämmerung.de. Da findet ihr verschiedene Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Direkt aufs Konto oder bei PayPal. Ihr könnt es auch bei Apple machen, also einen werbefreien Feed klicken und auch ohne den Abspann. Wenn ihr bei Steady seid, dann bekommt ihr die Wochendämmerung auch werbefrei. Und falls ihr bei den Ultras und im Fanclub seid, dann lesen wir eure Namen vor. Und genau das kommt jetzt.
Dins 1.
Martin Afanasyev.
Guido Baulich.
Alexander Bonsack ist traurig, dass es O. Chamberlain gibt, sieht aber weit und breit keinen Churchill.
Mark Bremer.
Oliver Delpy.
Der Olaf 1999999993. Was denn? Der Olaf 19.993 und der Fiete 1273 gratulieren Maya zum 373. Geburtstag sowie dem Holger zum 19.940. und der Kader zum 15.173.
Gehacktes Brötchen oder Mettbrötchen. Der Fleischkonsum in Deutschland ist seit Jahren stark rückläufig. Lieber Microgreens aufs Brot.
Microgreens? Ist das so Erdnussbutter?
Ich habe nicht die leiseste Ahnung.
Nee, das ist doch so Sprossen und Zeug, ne?
Wahrscheinlich, ja.
Sprossen, Dill und wie heißt das? Kresse, weil die Kresse halten. Für mehr Hundesnacks, der Maya-Fanclub.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Doppeldecker-Fahrrad.
Erik Fröhlich.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Katharina Höhl.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Was? Keine Kapern?
Jule Krohn.
Sabine Lorenz.
Der Dösewicht ließ sich breitschlagen, am letzten Wochenende bei einem Umzug mitzuhelfen. Mit Mitte 40 fühlt sich das am nächsten Morgen ungefähr so an, wie der achtarmige Verzehr von der Kiste Bier.
Müsli, 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 Miam, Miam, Miam.
Rufus Platus.
Nusan, Chris und Moni.
Jörg Scheckis für mehr Flausch.
Christi Tönig zu.
Joachim Urlas.
So, dann Bus und so weiter.
Jens Fiewig.
Wing Commander Lord Flashhearts Verbotsliste zur Rettung der Welt. Ab sofort verboten sind Wahlumfragen.
Das wäre interessant. Bert und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier kommt der Fanclub.
Übrigens, die 32,50 Euro, die ich letzte Woche erwähnte, werden auch von denjenigen mitgezahlt, die Leistungen vom Staat erhalten und so weiter.
Anja und Janus Bielefeld.
Jan und Steffi empfehlen euch die Anmeldung zum Tag der Klimademokratie am 27.04.2024. Per Videokonferenz führen Bürgerinnen Klimagespräche mit PolitikerInnen des Bundestags. Wir können dringende Fragen stellen oder einfach zuhören.
Janine Schöne.
Lisa und Sebastian.
Lise grüßt den Itze. Ach nee, der ist ja nicht eingeladen.
Oh mein Gott, ein Fnord. Was soll ich nur tun? Ah, am besten mache ich einfach die Augen zu, denn...
Wenn du den Fnord nicht sehen kannst, kann er dich auch nicht essen. Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Ach so, das Denn hätte was stehen lassen müssen, damit Timo Altfelde sich möglicherweise dazu durchringt, den Fnordsatz weiterzuführen, oder?
Vielleicht.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Also Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Alice und Biele.
Peter Blachani.
Jan Blendeck.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Clemens Langhans und Christoph Henninger. Christoph, wir sollten mal unseren Namen bei Steady ändern.
Christoph Henninger und so weiter.
Antonio Coimbra de la Coronia e Acevedo.
Gian Andrea Konzett.
Katrin Czernocki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Der Wind, das himmlische Kind.
Cristiano del Tauscho.
Roland Erck.
Klut Fankhauser.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen. Da ist er.
Moste Taxi hymniert für spät zu Mayas ersten Geburtstag und so weiter.
Oliver Förster.
For She's a Jolly Good Bello ist eigentlich ganz schön.
Ja.
Naja, der Fossibär, entschuldige Moss.
Olli Frank.
Andreas Freund.
Daniela Stark freut sich auf jede neue Folge.
Mariana Friedrich.
Das eineckige Gesicht und so weiter.
Schrei deinen Scheiß ins Internet und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Mareike Geib.
Ideen für Kneipennamen. Kneipkur, Trankenhaus, Unsichtbar, Enemene XX, Zum Bazumba Tätere, Bier gewinnt, Kneipleft, Wein oder Nichtwein, Gibglas, Alco Black Hole, 9-mal Krug, Alkotheke, Kurzenpause, Taberna Rasa, Schnaps zu, On the Drink, Galeria Saufhof, Bar Simpson und Masturbine.
Auf Bar Mitzwa ist keiner gekommen. Im Übrigen habe ich das nicht, also ich habe den Verdacht, dass man mindestens die Hälfte dieser Kneipennamen irgendwo in Moabit finden kann. Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen danke für die wöchentliche Bereicherung.
Daniel Griesel.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Kati grüßt Joni.
Ricardo Gatter.
Jonas Günther.
F&H.
Annika H.
Simon Hägler.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Lars hat das Gefühl, dass seine Depression die angemessene Reaktion auf die Gesamtsituation ist.
Der Alexander Hauser.
Jan Heck.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Miriam Jenny mit J wie in Joghurt, beim J in Jenny, also kein Vorname, und Stefan Herzog, der Joghurt auch einfach so mag.
Ich auch, ich mag auch Joghurt. Michael Heine.
Nils und Hilke.
Benjamin Hupp.
Pia und Thomas in Hausenbach.
Et wärmste Jäckchen is ein Konjäckchen.
Nils Israel.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Hat Uroma eine Uhr um, ist Uromas Uhr um die Uroma drum.
Tobias Johannes.
Matthias Johansen.
Annette K.
Tobi K.
Bobby K.
Philipp Kaden.
Arne Kamola.
Was ist das Lieblingsessen von Piraten? Kapern.
Kamikasi.
Jasmin Kieseliermack.
Tim Klausmeier.
Oliver Kleinert.
Klimper Klimper.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Anna und Hagen, Knowles und Zalewski. Wir sind keine Kanzlei.
Jessica Koboy.
Thomas Kohler.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Thomas und Corina.
Oliver Kohlfink.
Fabian Lange.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Samuel Lipke.
Kathi und Joni wünschen sich Wochendämmerung live.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
René Ludwig.
Robert Manik.
Martin Meschke.
Wolfgang grüßt Mila.
Nevermind.
Johannes Möller.
Die Mulle.
Celine Neubig.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und Norbert.
Bernd Nossem.
Edu Opferkathole.
Michael Ott.
Boris Perner.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe gratuliert Herbert Arthur Wiglef Klamor Grönemeyer zum Geburtstag. Der heißt Herbert Arthur Wiglef Klamor Grönemeyer zum Geburtstag. Zu Gutenberg oder zum Geburtstag?
Okay. Axel Rasmussen.
Heike Rasmussen.
Ich glaube an das Gute im Menschen, rate aber, sich auf das Schlechte in ihm zu verlassen.
Regierungskrise in Bayern. Flugblatt aus Aiwangers Schulzeit aufgetaucht, in dem er gendert.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon.
Ja, aber die Überschrift vorzulesen geht mir im Sack.
Florian Rempel.
Adrian Renner.
Sabine Reppschläger.
Miriam Richter wieder Henker.
Marc Riese.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Ich bin am Ende, kriege ich meine Zunge nicht mehr.
Ja, meine ist auch schon müde.
Rüdrutz.
Roland S.
Der Schommi sagt Danke.
Jürgen Schäfer.
Christian Schluck.
Christian Schmidt.
Danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann.
Chip und so.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie?
Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
Christian Steffen.
Blasenstein.
Gemobster und im Steinturm verbauter Pfotenziegelstein.
Pommesstein.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Larissa Struzina.
Günther Stück.
Claudia Tajov.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Tim.
Mr. Dip.
Ich mag Züge und die Wochendämmerung.
Lucy sagt Danke für die Wochendämmerung und so weiter.
Du musst es fertig lesen und mit der Stimme oben bleiben.
Und etwas spät dran auch Danke für die liebe Postkarte.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
essen mit Priscilla und Gwyneth Molesworth so viele Likör-Ostereier, Himmel, Arsch und Zwirn. Essen mit Priscilla und Gwyneth Molesworth so viele Likör-Ostereier, bis sie alle gepflegt angetütert sind. Frohe Ostern nachträglich und so.
Sebastian und Henry.
Fauli das Fault hängt ab und macht alles ganz langsam.
Die einzige Sache, die ich richtig gut kann, ist alles, was ich mache, schlecht zu reden. Und selbst daran scheitere ich.
Ich kann gut über andere schlecht reden.
Auch gut.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Henning Feller.
Robert Ferst.
Audra Fischer.
Sebastian verweist auf Fuchsbrom und gibt folgende Lifehack, Wackelaugen auf Kreditkarte und so weiter.
Andreas Waschk.
Tim Weber.
Ingo Weiser.
Schon gewusst, Alkoholiker jeglicher Art verringern die Arbeitseffizienz quasi immens. Weisheiten von Alkoholix und Obelix.
Martin Wittmann.
Felix, der weiter Werbung bei Vätern für eine lange Elternzeit machen will. Und so weiter.
Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Tobias Wirt.
Cindy und Timmy Wüst.
What could it be? It's a marriage. You're scheming on a thing that's sabotage. Ist das richtig? Scheming?
Ist es nicht, wahrscheinlich ist es a mirage, oder?
Mirage?
Damit es auf Sabotage reimt? Ich weiß es gar nicht mehr. Was heißt das? What's a mirage?
A mirage?
Da gab mal ein Flugzeug, also den Flugzeughersteller, glaube ich sogar, der Mirage hieß. Oder das Flugzeug hieß Mirage, eins von beiden. Aber das ist ja nicht what could it be, it's a mirage. He's scheming on a thing, that's sabotage. Wir werden es nie rausfinden, aber ich glaube, es ist von den Beastie Boys. Uwe Zieling.
Ah, eine Mirage ist eine Fata Morgana.
Ah.
Guck einer an. Und Martin Balasch. Vielen herzlichen Dank.
Vielen, vielen Dank auch von mir.
Und nochmal zur Erinnerung, wenn ihr sehr lange, zu lange Dinge da drin lasst in dieser Tabelle, also wir das dann schon zum dritten oder vierten Mal vorlesen müssten, dann sagen wir uns so weiter, weil wir faul sind. Ihr müsst euch also was Neues einfallen lassen.
Ich sage immer und so weiter, wenn ich mich daran erinnere, dass ich es schon mal vorgelesen habe. Das heißt, es kann auch sein, dass ich einfach mal wieder im Regelbetrieb laufe und darum alles vergessen habe, was ich letzte Woche gesagt habe.
Und Ausnahme ist auch, wenn ihr bei den Ultras seid, wird es immer vorgelesen.
Und Ausnahme ist auch, was die Regel bestätigt.
Das außerdem. Und das war die Wochendämmerung vom 12. April 2024. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Wir auch. Tschüss.
Eine Produktion von Haus 1.